Ich lese jetzt den Bibeltext für die heutige Predigt. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaak als Fremder gelebt hatte. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Tag davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. »Hört mal, was ich geträumt habe«, rief Josef. »Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe.« »Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen?«, schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Einige Zeit später ließen sich der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker etwas zu Schulden kommen. Ihr Herr, der Pharao, wurde sehr zornig auf sie und ließ sie in das Gefängnis werfen, dem der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache vorstand und in dem auch Josef gefangen war. Der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache gab Josef den Auftrag, sich um sie zu kümmern. Eines Nachts hatten der Mundschenk und der Bäcker einen Traum und beide Träume hatten eine besondere Bedeutung. Am nächsten Morgen fiel Josef der niedergeschlagene Gesichtsausdruck der beiden auf. »Warum seid ihr heute so niedergeschlagen?«, fragte er. Sie antworteten, »Wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten.« »Nur Gott kann Träume deuten«, entgegnete Josef. »Erzählt mir, was ihr geträumt habt.«
Wir befinden uns gerade mitten in unserer Predigtreihe über Josef, von dem wir gerade im Bibeltext ein bisschen was gelesen haben. Und an dessen Lebensgeschichte setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie unsere Familiengeschichte uns geprägt hat, uns bis heute prägt und wie wir dem begegnen können. Und bei mir ist es so, wenn ich mich gerade mit dieser Frage vielleicht auch gar nicht mal auf der persönlichen, sondern allein schon auf der theoretischen Ebene auseinandersetze, dass da manchmal so ein leichtes Gefühl von Hilflosigkeit aufkommt. Wenn ich sehe, was alles eigentlich Einfluss auf mich, auf mein Leben hat, dann stelle ich mir manchmal die Frage, okay, wie viel kann ich eigentlich dafür, dass ich bin, wer ich bin? Und wie viel haben eigentlich andere Leute um mich herum verzapft? Was wäre denn gewesen, wenn meine Eltern irgendwie Entscheidungen anders getroffen hätten, wenn ich was anderes erlebt hätte, wenn anders Prioritäten gesetzt worden wären für mich in meinem Leben? Und man kann es sogar noch ein bisschen negativer formulieren, ganz ehrlich, bei den Eltern, also da kann ich ja nur so sein, wie ich bin, habe ich ja gar keine andere Wahl. Gerade in der Auseinandersetzung mit dieser Frage, was prägt mich, was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, kann es schnell dazu führen, dass wir irgendwie lieber die Füße hochlegen und auf die anderen zeigen und sagen, okay, der ist schuld, die ist schuld an dem, wer ich bin. Und genau an diesem Punkt gibt uns die Geschichte von Josef eine andere Perspektive, eine Hoffnung darauf, dass eben trotz allem, was uns begegnet ist, trotz allem, in dem wir aufgewachsen sind, was uns geprägt hat, doch noch nicht alles entschieden ist. Und Alex hat das in seiner letzten Predigt ziemlich gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das, was passiert ist, hat uns zu dem gemacht, wer wir sind. Aber es muss nicht bestimmen, wo wir hingehen. Und das ist die Hoffnung und das ist die Einladung in dieser Predigtreihe. Dass wir gemeinsam zurückschauen auf das, was uns vielleicht zu dem gemacht hat, wer wir heute sind, was uns geprägt hat, aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir neue Möglichkeiten, neue Perspektiven entwickeln, dass uns neue Möglichkeiten geöffnet werden, wie wir von dem Punkt, wo wir heute stehen, ausgehen können und unser Leben aktiv gestalten können und nicht gefangen bleiben müssen in vielleicht negativen Einflüssen, die uns begegnet sind. Und bevor ich so richtig einsteige, möchte ich dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du Hoffnung für uns hast, dass du ein Gott bist, bei dem es nie zu spät ist, bei dem nie schon alles entschieden ist, sondern dass du immer neue Möglichkeiten, immer noch neue Wege, neue Perspektiven hast. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns freisetzen will, der uns befreien will aus dem, was uns irgendwie gefangen hält. Und ich bete, dass du jetzt die nächste halbe Stunde nutzt, dass du durch mich sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest und dass wir einfach hören können, sehen können, ja, wo du mit uns anfangen willst, unser Leben neu zu gestalten. Amen. Wenn wir die Geschichte von Josef betrachten und auch ansonsten unsere Lebensgeschichten, dann erkenne ich darin zwei verschiedene Arten, wie Familie uns prägt. Das eine, darüber hat Alex letzte Woche gesprochen, sind so krasse formative Momente, einschneidende Situationen, vielleicht auch Zeitspannen in unserer eigenen Lebensgeschichte, die was mit uns machen, die irgendwie emotional verknüpft sind. Bei Josef war sein ganz krasser formativer Moment, ein richtiger Traumamoment, da, wo er von seinen eigenen Brüdern verkauft wurde. Verkauft als Sklave in ein fremdes Land und die Brüder haben seinen Eltern erzählt, er wäre von einem wilden Tier umgebracht worden. Die Brüder haben ihn quasi aus ihrem Leben ausgelöscht. Das war der Moment, der Josefs Leben total verändert hat. Und jeder von uns hat auch in seinem Leben größere oder vielleicht auch kleinere Momente, Sätze, Situationen gehabt, die uns neu geprägt haben, die eine bestimmte Auswirkung auf unser Leben hatten. Darüber hat Alex letzte Woche ganz viel gesprochen und ich will euch ermutigen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann hört diese Predigt noch nach. Ihr findet die alle im Internet auf unserer Website. Aber heute wollen wir über eine andere Art von familiärer Prägung sprechen, die vielleicht nicht so klar abgrenzbar ist, nicht so klar deutlich, sondern ich nenne es mal das familiäre Erbe, was wir mitbekommen. Diese zwei Arten, die bedingen einander oft und bei Josef ist es auch so, dass das eine zu dem anderen führt. Aber beim familiären Erbe geht es mehr um so eine Art gelebte Familienkultur. Das familiäre Erbe, das sind so die Denkmuster, die Werte, die Art und Weise, wie in der Familie gelebt wird. Das, was man lernt, das, was man sieht, das, was irgendwie normal ist, die vielen großen und kleinen Gewohnheiten, die in der Familie so zu Hause sind und die vielleicht schon seit Generationen weitergegeben wurden. Und ich werde jetzt in der Predigt als erstes mal darauf schauen, okay, was kann das irgendwie sein? Wie können wir so familiäres Erbe entdecken? Wie hat Josef das vielleicht entdeckt? Als zweiten Punkt wollen wir angucken, was gibt uns eine Chance, da irgendwie in Veränderung reinzukommen? Wie können wir daraus ausbrechen in gewisser Weise? Und wenn wir ausbrechen, wohin dann eigentlich? Das ist der dritte Punkt. Also das familiäre Erbe, die Chance auf Veränderung und wohin dann eigentlich? Bei Josef sieht es so aus, dass sein familiäres Erbe eigentlich ziemlich deutlich erkennbar ist, so von außen. Wir haben gerade den Bibeltext gelesen, der erste Teil, wo erzählt wird, wie Josef so als Kind gelebt hat. Der Lieblingssohn seines Vaters, der immer irgendwie bevorzugt wird, dem das aber noch nicht reicht, sondern der auch noch hingeht und seine Brüder schlecht macht, um sich irgendwie seine Stellung zu sichern. Und gleichzeitig aber schon so implementiert hat, dass er der Größte ist, dass er davon träumt und das auch auf eine ganz unmissverständliche Art allen unter die Nase reiben muss. Der kleine Bruder, der daherkommt und sagt, hey, ich bin der King, ich bin der Größte, ihr seid eigentlich alles nichts. Nicht so der sympathischste Typ für mich. Aber ganz ohne das als Entschuldigung nehmen zu wollen, ist es trotzdem, wenn man auf seine Familiengeschichte guckt, keine Überraschung, dass er ist, wie er ist. Denn tatsächlich finden sich alle diese Themen, die ihn prägen und die ihn ausmachen in seiner Teenie-Zeit, schon in den Generationen vor ihm. In jeder Generation vor ihm, die beschrieben wird in der Bibel, gibt es mehrere Geschwister und es gibt immer Lieblingskinder. Es gibt immer Bevorzugung, es gibt immer Konkurrenzkampf, es gibt immer die Frage danach, wer setzt sich durch, wer ist der Stärkere, wer ist der Größere. Und in jeder Generation gehört Betrug und Lüge irgendwie wie selbstverständlich mit dazu. Am Anfang noch, um eine mögliche Gefahr abzuwenden und später aber vor allem, um sich selbst Vorteile rauszubringen, um sich selbst weiterzubringen. In jeder Generation steht da drüber, es geht um mich, es geht darum, dass ich den ersten Platz einnehme, koste es, was es wolle. Und so ist es irgendwie auch kein Wunder, dass auch in Josefs Generation genau diese Themen wieder auftauchen. Weil sie in gewisser Weise dieses familiäre Erbe sind. Jede Generation hat genau das bei ihren Eltern gesehen, hat genau das gesehen. Darauf kommt es an. So leben wir. Das ist das, wonach wir handeln. Und aus unserer Perspektive so von außen, wenn wir diese Geschichten lesen, alles so im Zeitraffer angucken, ist es irgendwie leicht, das zu sehen. Aber wenn ihr jetzt zu mir kommt und mich fragen würdet, ja Tamara, was ist so dein familiäres Erbe? Was hast du so mitgekriegt? Dann ist das ein bisschen schwieriger. Weil gerade da, wo ich selbst drinstecke, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, wenn wir so unter uns sind, dann ist es alles, wie wir denken, was wir machen, wie wir handeln, das ist normal. Machen das nicht alle so? Ich hatte neulich ein Gespräch mit Alex über verschiedene Sachen, die mich gerade beschäftigen und irgendwann hat er zu mir gesagt, Tamara, warum denkst du denn so? Andere Menschen denken nicht so. Und ich saß und dachte mir, ich dachte, alle Menschen denken so. Ich finde das total logisch, so zu denken. Von außen drauf geguckt, ist es irgendwie einfach, sowas zu sehen, gerade wenn man Generationen anguckt und Muster erkennen kann. Wenn man selber drinsteckt, ist es viel schwieriger. Und dann braucht es manchmal jemanden, der wie Alex kommt und sagt, Tamara, nein, andere Menschen denken nicht so. Finde mal heraus, wo das so herkommt. Ich habe übrigens noch keine Antwort. Wir erkennen uns selbst nur am anderen. Die eigene Kultur erkennen wir nur, wenn wir in einer anderen Kultur sind. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Ausland war, vielleicht weiter weggereist ist und mal wirklich da eine andere Kultur kennengelernt hat. Man redet dann immer über den Kulturschock, den Moment, wo man irgendwie feststellt, okay, hier laufen Dinge anders und ich bin damit überfordert. Das passiert einmal, wenn man da hinreist und es passiert einmal, wenn man zurückkommt in das, was man schon kennt und auf einmal sich selbst neu wahrnimmt und selbst erstmal mitbekommt, okay, wie laufen hier eigentlich Dinge? Warum mache ich eigentlich Dinge, wie ich sie mache? Was ist mir eigentlich tatsächlich wichtig? Das heißt, wenn wir unsere eigenen Prägungen irgendwie kennenlernen wollen, dann kriegen wir das nicht alleine hin, sondern nur im Kontakt mit anderen, in der Begegnung, in der Auseinandersetzung mit dem anderen. Und das ist so ein bisschen der leichte Weg. Gerade wenn es um schädliche Muster geht, gibt es da die Möglichkeit, dass man irgendwie das andere kennenlernt und feststellt, boah, es muss ja gar nicht so negativ, so belastend laufen wie bei mir vielleicht. Es gibt einen anderen Weg. Und dass man dann daran erkennt, okay, da läuft irgendwas bei mir nicht ganz rund. Es gibt aber auch noch den schmerzhafteren Weg, das zu erleben. Und das ist der Weg, der Josef widerfährt. Josef sieht nämlich nicht einfach nur, okay, hier läuft irgendwas anders als bei anderen, sondern Josef erlebt, was für schädliche Auswirkungen diese Muster haben, die in der Familie sind. Er erlebt am eigenen Leib, wohin das führt, wie seine Familie lebt und denkt und handelt. Es gibt also irgendwie die Möglichkeit, auf die eine oder andere Art und Weise, entweder indem wir es einfach erkennen, indem wir was Neues sehen, uns was Neues begegnet und wir uns dadurch hinterfragen lassen, oder indem wir halt mal hart auf den Deckel kriegen und mal richtig spüren, wo das eigentlich hinführt, was wir tun. Es gibt diese Möglichkeit, unsere unbewussten Muster zu erkennen, denen zu begegnen. Aber es ist leider nicht so, dass immer, wenn wir erkennen, dass irgendwas schlecht ist, dass wir automatisch aufhören, das zu tun. Das wäre schön. Meistens reicht es nicht aus, das Schlechte zu erkennen, um es zu verändern. Und an dieser Stelle, gerade in der Geschichte von Josef, staune ich darüber, dass genau in dieser furchtbaren Situation, in die er reinkommt, in diesem formativen Moment, in dem Moment, wo er verkauft wird, wo sein ganzes Leben auseinanderbricht, sich genau darin eigentlich für ihn die Chance auf Veränderung eröffnet und die Chance auszubrechen aus dem, wo er drinsteckt. Ich habe neulich einen Artikel in der Zeit gelesen, in der es darum ging, Gewohnheiten zu verändern. Und wie sehr wir eigentlich in unseren Gewohnheiten gefangen sind und wie schwierig es ist, das irgendwie zu transformieren, da irgendwie neue Sachen reinzubringen. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das steht auch vorne im Programmheft abgedruckt. wo es genau darum geht, was so ein Schlüssel zur Veränderung sein kann. Und es genau der ist, der bei Josef der Fall ist. Katrin Zeug schreibt da: Wenn Menschen ihr Leben radikal ändern wollen, reichen Silvestervorsätze nicht. Große Verhaltensänderungen hängen häufig mit schwerer Krankheit, Scheidung, Jobwechsel oder einer neuen Bezugsgruppe zusammen. Sie geschehen dann, wenn sich der Kontext ändert. In diesen sogenannten Teachable Moments werden Gewohnheiten zeitweise gebrochen. Man muss sich neu orientieren, das eigene Verhalten überdenken und sucht nach Informationen. Wer nach Veränderung strebt, hat in diesen Momenten die beste Chance. Gewohnheiten, gerade die, die über Jahre antrainiert werden, stecken so tief in uns drin, dass wir oft gar nicht anders können, als weiterhin so zu handeln. Und das, was wir eigentlich brauchen, ist ein neuer Ort, ein neues Umfeld, ein neuer Kontext, eine neue Gemeinschaft, die uns neu prägen kann. Weil an diesem neuen Ort unsere alten Verhaltensmuster, unsere alten Verhaltensweisen irgendwie nicht mehr funktionieren. Wir sind in gewisser Weise überfordert, weil es ist was Fremdes. Wir müssen erstmal herausfinden, wie funktioniert das hier. Und wir können nicht automatisch auf unsere gewohnten Verhaltensweisen zurückgreifen. Josef hatte also gerade in dem Moment, in dem er am deutlichsten am eigenen Leib erfahren hat, wie schädlich die Verhaltensmuster und Werte der eigenen Familie sind, genau in diesem Moment hatte er auch die größte Chance auf Veränderung, weil er tatsächlich alle Orientierung, allen Halt, alle Grundlage verloren hat und quasi gezwungen war, sich und das Leben neu zu definieren. Aber bedeutet das jetzt also, dass wir alle möglichst auf große Schicksalsschläge hoffen, damit wir endlich mal anders werden können? Oder zumindest, man muss das ja nicht immer so negativ sehen, einfach mal alles hinter uns lassen, irgendwo hingehen, völlig neu anfangen und dann wird schon alles gut. Dann werden wir auf jeden Fall alle unsere falschen, schädlichen Verhaltensmuster los und die Welt wäre so viel schöner, wenn das jeder machen würde. Wenn das der Fall wäre, denke ich, müsste meine Generation auf jeden Fall die Generation sein, die am gesundesten ist. Diese Generation, die ständig durch die Welt jettet, möglichst viel Neues kennenlernt, ganz viel neue Kulturen, offen für alles ist. Eigentlich müssten wir dann doch die sein, die am gesundesten, am besten leben. Und Berlin müsste auf jeden Fall auch die gesundeste Stadt der Welt sein, mit der ganzen Veränderung, die hier ist, mit immer wieder neuen Menschen, mit der Herausforderung, die an die Menschen hier gestellt werden, sich immer wieder auf Neues einzulassen, immer wieder anderem zu begegnen, nicht irgendwie in der Komfortzone bleiben zu können. Eigentlich müsste Berlin dann doch super gesund sein und die Menschen, die hier leben, absolut großartig, alle immer. Aber irgendwie ist offensichtlich, dass das nicht ganz stimmen kann. Und auch wenn wir in die Geschichte von Josef gucken, dann sehen wir, dass es nicht reicht, dass wir diese Chance auf Veränderung haben. Es reicht nicht, dass wir erkennen, da ist was Schlechtes und es reicht auch nicht, dass wir dann irgendwie die Freiheit haben, Dinge anders zu machen. Denn Josef ist gar nicht der Erste in seiner Familie, der diese Chance hat. Wusstet ihr das? Josefs Vater kommt in eine ganz ähnliche Situation. Eine Generation davor betrügt er seinen Bruder, ist da drin in diesem ganzen Familiensystem gefangen, erlebt, was es bedeutet, bevorzugt benachteiligt zu werden und muss am Ende fliehen, weil sein Bruder ihn umbringen will. Er verlässt seine Familie, er verlässt sein Zuhause, er muss sich selbst neu definieren, macht sich auf den Weg. Und es ist bei Josef ein bisschen krasser, aber tatsächlich hat auch Jakob schon die Möglichkeit, Dinge neu zu denken und sich selbst zu hinterfragen. Aber das, was er tut, ist, er kommt an einen neuen Ort und handelt genauso wie vorher. Er kommt an den neuen Ort und erlebt genau das Gleiche wie vorher. Und hält weiterhin daran fest, dass er derjenige ist, der sich selbst das Recht erkämpfen muss, dass er derjenige ist, der sich selbst durchsetzen muss. Er betrügt und belügt bis zu seinem Lebensende. Er bevorzugt bei seinen Söhnen, so wie er es gelernt hat. Eigentlich erlebt er genau wie Josef die schädlichen Folgen des Verhaltens. Und eigentlich hat er genau wie Josef in dem Moment sogar die Chance auf Veränderung und er greift sie nicht. Die Frage ist also irgendwie, was macht Josef denn richtig, was Jakob scheinbar falsch macht? Wo ist denn da der Unterschied? Und An diesem Punkt steht einfach nicht so viel im Text. Das ist echt schade. Es steht da nicht, er setzt sich hin und macht dies oder das. Aber was er tut, oder was da steht, ist, wie er vorher ist und wie er hinterher ist. Wie er vorher spricht und worüber er hinterher spricht. Und ich habe diese zwei Bibeltexte gewählt, weil sie das sehr schön gegenüberstellen. Er ist in Ägypten, wurde ins Gefängnis geworfen, übrigens zu Unrecht. Also er wurde wieder betrogen, sitzt im Gefängnis. Und dann sind da diese zwei Männer, die geträumt haben. Und als Teenie hatte Josef es schon mit den bedeutungsvollen Träumen und hat die irgendwie genutzt, um sich selbst groß rauszubringen, um sich groß zu machen. Und jetzt kommt er in diese Situation und handelt ganz anders. Und aus dem, wie er spricht, merkt man, er nutzt es nicht mehr, um sich selbst groß zu machen. Sondern er sagt, nur Gott kann Träume deuten. Josef erlebt, wo dieses Streben nach Macht und Anerkennung hinführt. Und im Gegensatz zu seinem Vater bleibt er nicht dabei stehen, dass er das erlebt, sondern er beginnt in dieser Situation des Zerbruchs, sein Leben von Gott her neu zu denken. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Josef war bereit, an dem Punkt, wo alles für ihn zerbrochen ist, sich selbst von Gott neu definieren zu lassen. Seine Identität nicht mehr an dem festzumachen, was er selbst sein kann und was er selbst erreichen kann, so wie er es eigentlich gelernt hatte, sondern an dem, wer Gott ist. Er hat in gewisser Weise seine schädlichen Denkmuster bei Gott eingetauscht. Dass ich bin nur so viel wert, wie die Menschen um mich herum anerkennen, hat er bei Gott eingetauscht zu Gott ist es, der sagt, dass ich wertvoll bin. Und dass ich muss mir selbst mein Recht erkämpfen, hat er bei Gott eingetauscht in ein Gott ist derjenige, der für mich sorgt. Und dann fängt er an, danach zu handeln. In größeren und kleineren Situationen. Und auch wenn es hier gerade in dieser Gegenüberstellung der Bibeltexte bei Josef so aussieht wie so ein Vorher-Nachher-Bild, schnips, einmal neue Gedanken und dann läuft das, liegen da zwischen den beiden Josefs nicht ein paar Tage und auch nicht ein paar Wochen, sondern ein paar Jahre. Und auch danach gibt es noch mehrere Jahre und viele Situationen, in denen Josef immer wieder neu diese Entscheidung trifft und diese Entscheidung trifft, an den neuen Denkmustern festzuhalten und in der neuen Art und Weise zu handeln, bis Josef tatsächlich zurück in seine Familie kommt und sich da zeigen wird, ob diese Veränderung wirklich stattgefunden hat oder nur so oberflächlich war und ob er tatsächlich auch in den alten familiären Strukturen der neue Josef sein kann. Um diese Veränderung zu erleben, braucht Josef erst den Moment der Erkenntnis. Er muss sehen, dass, was wir hier tun, das ist irgendwie schlecht. Er braucht das Neue, die neuen Denkmuster, das, was ihm irgendwie Orientierung geben kann. Da, wo er vom Alten loslässt, braucht er einen neuen Halt. Und dann braucht er den Ort und die Zeit, um das einzustudieren und zu trainieren. Wir kommen damit jetzt schon zum dritten Punkt. Denn es reicht nicht, einfach nur loszugehen, sondern wir müssen auch irgendwo hingehen. Und gerade im Blick darauf, was für einen Einfluss unsere Ursprungsfamilie hat, fasziniert mich, dass in der Bibel immer wieder die Rede davon ist, dass Gott uns einlädt, Teil seiner Familie zu werden. Dass Gott uns einlädt, so wie er Josef da eingeladen hat, unsere schädlichen Denkmuster durch gute zu ersetzen. Dass er uns einlädt, neue Orientierung und neuen Halt zu finden, wo das, was wir irgendwie gelernt haben, nicht hält. Aber Gott bleibt auch da nicht stehen. Er hat nicht nur eine gute Idee davon, wie das Leben funktioniert und wonach wir uns richten können. Denn Gott weiß genau, wir brauchen nicht nur die Orientierung, wir brauchen auch den Ort und die Zeit, um das zu lernen und uns zu entwickeln. Und so lädt Gott uns ein, tatsächlich Teil seiner Familie zu werden und damit in eine Gemeinschaft mit allen anderen, die auch Gottes Kinder sind. Und dieser Ort der Gemeinschaft, der wird von manchen Leuten Kirche genannt oder Gemeinde, aber tatsächlich geht es hierbei nicht darum, irgendwie Teil einer Institution zu sein oder so, sondern es geht darum, gemeinsam unterwegs zu sein. Unterwegs in diesem Prozess der Veränderung, in diesem immer wieder neu entdecken und neu erkennen, was eigentlich möglich ist, was eigentlich möglich wäre, was irgendwie dieses Bild vom guten Leben sein könnte. Ein Ort, in dem man irgendwie gemeinsam wachsen kann, in dem man sich unterstützen kann, anfeuern, in dem ja, man sich vielleicht auch mal darauf aufmerksam machen kann, wo vielleicht schräge Denkmuster noch vorherrschen, wo wir an etwas festhalten, was eigentlich gar nicht so gut ist. Und mich begeistert dieser Aspekt von Kirche, diese Familie Gottes irgendwie als der ultimative Lernort für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, wenn ich so darüber nachdenke, finde ich das einfach unglaublich schön. Aber auch nur, solange das nur in meinem Kopf ist und ich mir nicht die Kirche wirklich angucke. Denn wenn ich mir die Kirche wirklich angucke, und damit muss ich jetzt nicht auf die ganze Welt gucken, ich muss nicht auf ganz Deutschland gucken, reicht schon diese Kirche, dann fällt mir auf, dass es doch oft auch nicht so ist. Ja, manchmal ist es auch schön, aber oft genug ist es auch schwierig. Und oft genug ist es gar nicht so, wie es irgendwie sein könnte. Oft genug passiert genau hier Verletzung. Genau hier passiert es, dass wir uns über andere erheben. Genau hier passiert es, dass wir einander ausschließen oder dass wir Masken tragen, weil wir eben doch nicht glauben, dass wir hier sein können, wie wir sind, und dass wir irgendwelche Verhaltensmuster uns antrainieren, damit wir passen, aber das bringt uns nicht weiter. Dieser ultimative Lernort ist doch irgendwie Utopie. Und diese Liste von Sachen, die irgendwie schieflaufen können in der Kirche, die immer wieder schieflaufen werden, ist elendlang und so wahr. Und ich glaube trotzdem, dass auch der andere Punkt wahr ist. Gott lädt uns ein in diese Familie, auch wenn diese Familie so verkorkst ist. Und ich will an diesem Punkt gar nicht entschuldigen, was Menschen in der Kirche getan haben, wo vielleicht auch schwere Verletzungen passiert sind und Zerbruch erlebt wurde. Aber ich glaube, gerade in diesem Bild von Familie und in dieser ganzen Predigtreihe, in der wir gerade stecken, steckt auch ganz viel Chance, dein Bild, was du von Kirche hast, neu zu interpretieren. Denn ich glaube, dass genau hier in dem ganzen Chaos uns Gott tatsächlich einlädt in diesen Veränderungsprozess. Und zwar jeden Einzelnen von uns. Jeden, der kommt mit seiner ganz eigenen familiären und aller anderen Prägungen, die wir schon mitgekriegt haben. Jeden, der kommt mit seinen ganz eigenen verschobenen Verhaltensmustern, mit den falschen Gedanken im Kopf, mit den eigenen Wunden, mit Schuld, mit schlechten Gewohnheiten. Die Kirche ist kein Ort, an dem sich ganz viele Heilige tummeln. Die Kirche ist ein Ort, wo einfach Menschen zusammenkommen. Die ganz normalen, jeder ist eingeladen. Und es ist zwar auch so, wie in jeder anderen Familie, dass irgendwie von den Eltern die Kultur vorgegeben wird, dass klargestellt wird, was ist die Grundlage, wie wollen wir miteinander umgehen. Und so ist es auch bei Gott, derjenige, der die Grundlage legt für das, wie wir hier zusammenkommen. Aber die Grundlage, die Gott legt, ist nicht Perfektion, sondern wir nennen das Gnade. Wenn es Perfektion wäre, wäre vermutlich keiner von uns hier. Also ich auf jeden Fall nicht. Wenn es aber Gnade ist, dann ist es so, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, wir können unsere Vergangenheit und unsere Herkunft und unsere Prägung nicht als Entschuldigung für das nehmen, wo wir sind, und als Entschuldigung nehmen für den ganzen Dreck, den wir hier reintragen, weil es gibt die Hoffnung auf Veränderung. Aber wenn es Gnade ist, dann bedeutet es, wir sind nicht Teil dieser Familie, weil wir schon angekommen sind, sondern weil wir auf dem Weg sind, weil wir im Prozess stehen. Und weil das bei uns allen so ist, bei jedem Einzelnen, ist es immer wieder nötig, dass wir einander in Barmherzigkeit begegnen. Dass wir immer wieder bereit sind, neu zu vergeben und neue Schuld einzugestehen. ja, Gott hat eine Idee davon, wie das Leben gut funktioniert. Und ganz viel davon können wir erkennen, wenn wir in der Bibel lesen. Ganz viel von uns selbst wird uns vielleicht auch einfach klar, wenn wir in der Bibel lesen. Aber Gottes Grundlage für seine Kinder ist nicht, dass wir von jetzt auf gleich perfekt sein müssen, dass wir von jetzt auf gleich alles bis ins größte Detail geschafft haben müssen. Dazu, wozu er dich einlädt, ist, dass du dich auf den Weg machst, aufbrichst, aus dem, wo auch immer du herkommst, und Teil seiner Familie wirst und er dir den Halt, die Identität, die Orientierung gibt, die du brauchst. Er will deine schädlichen Glaubenssätze austauschen und neu füllen mit dem, was er über dich und die Welt denkt. Und er lädt dich ein, in eine Gemeinschaft mit anderen zu treten und zu lernen, in diesen neuen Gedanken zu leben.